Heute Morgen werden wir unsere besondere Serie, die Anatomie der Gemeinde, beenden. Glaubt es oder nicht, aber es ist so. Wir haben versucht, die Gemeinde analog zu einem Körper zu betrachten. Und wir haben über das Skelett gesprochen, die grundlegenden zentralen Wahrheiten, denen eine Gemeinde sich verschreiben muss. Und wir haben über die inneren Organe gesprochen, geistliche Einstellungen, die in den Herzen der Gemeindeglieder vorhanden sein müssen. Und wir haben über die Muskeln gesprochen, die Funktionen des Dienstes. Und wir haben nur kurz über das Fleisch gesprochen, die Gestalt, die der Dienst annimmt. Aber kein Körper wäre vollständig, wenn wir nicht auch über den Kopf beziehungsweise über sein Haupt sprechen würden. Und das möchten wir heute Morgen, das wollen wir heute Morgen tun, damit wir das Haupt des Leibes verstehen, der niemand anderes ist als unser Herr Jesus Christus selbst. Wir haben viel darüber geredet, was wir in einer Gemeinde tun sollen. Und eure Reaktion darauf war wirklich überwältigend. Das war sehr ermutigend für mich. Ihr habt Dinge gehört, die mitunter sehr provokativ waren, aber ihr habt wirklich toll darauf reagiert und ich bin sehr ermutigt worden. Ich habe bereits die ersten Früchte davon gesehen, die der Heilige Geist bewirkt hat. Und wir haben uns 7 Wochen darauf konzentriert, was wir tun sollen und was wir glauben und was wir denken und was wir planen sollten. Aber wir würden das Gleichgewicht zerstören und stören, wenn wir nicht über das Haupt sprechen würden. Wir müssen über Jesus Christus als das Haupt der Gemeinde reden und was er in ihr tut. Das, ihr Lieben, ist übrigens auch der ultimative Trost für uns. Der größte Trost liegt in der Kenntnis, dass wir bei allen Dingen, die wir tun und so unzureichend tun, allen Dingen, bei denen wir versagen, allen Fehlern, die wir machen und allen Sünden, die uns bei dem Rennen Gottes Willen zu tun so leicht umstricken, diese über allem stehende Zuversicht haben, dass Christus seine Gemeinde baut. Das ist eine gewaltige Ermutigung. Und darüber wollen wir sprechen. Paulus sprach darüber. In Epheser Kapitel 4 sagte er, wir wachsen alle heran zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Und dann sagte er in Vers 16 folgendes, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Mit anderen Worten sagte Paulus, wir müssen alles geben, was wir haben. Wir müssen alles versuchen und alles sein, was wir sein können, in dem vollen Bewusstsein, dass es in Wirklichkeit die Macht Christi ist, die alles bewirkt. Und das, ihr Lieben, ist wirklich ein göttliches Paradoxon. Wir bemühen uns mit besten Kräften und wenn irgendetwas geschieht, ist es doch letztlich Gott und von Gott. Und das ist unser größter Trost, zu wissen, dass Gott erfolgreich ist, wo wir versagen. Deshalb möchte ich, dass wir uns heute auf denjenigen konzentrieren, der unser Haupt ist, ohne den wir sonst nichts tun können, absolut nichts. Der Bibeltext, den wir dazu betrachten wollen, stammt aus dem Hebräerbrief. Er ist der majestätische Segenswunsch am Ende dieser Epistel. Schlag bitte Kapitel 13, die Verse 20 und 21 auf. Und ich möchte diesen Vers eigentlich nur als eine Grundlage, als einen Ausgangspunkt verwenden und dann zu anderen Stellen im Neuen Testament übergehen, die unser Verständnis der Werke des Herrn für seine Gemeinde bereichern werden. Hebräer 13, 20 und 21. Wir haben uns 7 Wochen lang damit beschäftigt und unterhalten, was wir tun sollen. Jetzt werden wir uns darüber unterhalten, was Christus für seine Gemeinde tut. Und dieses Thema könnte eine eigenständige Serie ausmachen, aber wir wollen das alles auf eine Predigt zusammen reduzieren, zusammenfassen. Es ist übrigens eine majestätische Doxologie, die hier die abschließenden Worte des Hebräerbriefes ausmachen und dort eingefügt sind. Da heißt es, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ein wunderbarer Lobpreis und Segenswunsch. Und auf gewisse Weise fasst dieser Text das Werk Christi zusammen. Er fasst sogar die ganze Botschaft des Hebräerbriefes zusammen, aber darauf können wir uns heute nicht einlassen. Diese Doxologie soll als abschließender Lobpreis für den Gott des Friedens dienen. Und er wird so genannt, weil er durch das Blut Christi Frieden mit sündhaften Menschen geschlossen hat. Er ist der Gott des Friedens, der einst für sie und auch für uns der Gott des Zornes war. Er, der Gott des Krieges, der Gott des Gerichts, ist für uns der Gott des Friedens geworden. Und er bleibt es. Für uns ein Gott des Friedens, weil er für uns durch das Blut Christi Frieden gebracht hat. Und deshalb ist es eine Doxologie, um den Gott des Friedens zu preisen. Aber in diesem Lobpreis für den Gott des Friedens wird beschrieben, wie er durch das Werk Jesu Christi zum Gott des Friedens wurde. Es beginnt mit der Bekräftigung, dass er der Gott des Friedens ist, und endet mit einer Aussage, dass ihm für immer die Ehre gegeben werden soll. Und das Mittel dazu steckt in der Mitte, das Werk, das wunderbare Werk unseres Herrn Jesus Christus. Nun, was tut Christus in seiner Gemeinde? Erstens ist er der Erretter seiner Gemeinde. Er ist der Erretter seiner Gemeinde. Mehrere Dinge in diesem Text deuten auf dieses errettende Werk von Christus für seine Gemeinde hin. Und das erste davon, was auffällt, ist sein Name, Herr Jesus, in Vers 20. Jesus soll sein Name sein, heißt es in Matthäus 1, 21, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und der Name bedeutet, Jahwe rettet. Im Alten Testament ist das Jeschua oder Josua, das bedeutet, Jahwe rettet. Sein Name an sich spricht also schon von jemandem, der rettet. Und Hebräer 2, 9 und 10 schrieb der Verfasser der Epistel, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Jesus ist derjenige, der den Tod für jeden Menschen schmeckte. Jesus ist der zum Archigos, zum Urheber, zum Anfänger, zum Anführer, zum Pionier, zum Kapitän gewissermaßen, zum Initiator der Errettung wurde. Und er wurde vollendet, indem er sich selbst opferte. Der Name Jesus spricht sogar so sehr von unserem Heil, dass Petrus in seiner Predigt in Apostelgeschichte 4, Vers 12 sagte, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Kein anderer Name als Jesus. Bereits sein Name spricht also schon von seinem Werk der Errettung. Deshalb gibt es hier einen Lobpreis zu Beginn dieser Segnung, die nur mit dem Namen Jesus beginnt. Aber es gibt noch viel mehr. Denn Vers 20 besagt, er habe sein Werk der Errettung durch das Blut eines ewigen Bundes getan. Und das ist ein so wunderbarer Ausdruck. Das Blut des ewigen Bundes. Seht ihr, die Juden wussten schon immer, dass Sünde mit Blut gesühnt werden musste. Es gab keinen anderen Weg. Und das ist Teil der Botschaft im Hebräerbrief. In Kapitel 9, Vers 18 lesen wir Folgendes. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Und das war das erste Vermächtnis oder das erste Testament, das Alte Testament unter Mose wurde auch mit Blut eingeweiht. Jeder Jude wusste, dass die Ratifizierung, die Einweihung des alten Bundes in 2. Mose 24,8 durch Blut erfolgte. Der alte Bund wurde durch Blutvergießen eingeweiht und ratifiziert, weil Gott festgelegt hatte, dass es für Sünden Blutvergießen geben musste. Mose war der Bevollmächtigte Gottes, um dieses Blut zu versprengen, um diesen Bund zu ratifizieren, um ihn gewissermaßen ins Rollen zu bringen. Denn nachdem jedes einzelne Gebot nach dem Gesetz von Mose dem ganzen Volk verkündet worden war, nahm er das Blut der Kälber und Böcke mit Wasser und Purpurwolle und Isop und besprengte sowohl das Buch selbst als auch das ganze Volk, wobei er sprach: Dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat. Auch das Zelt und alle Geräte des Gottesdienstes besprengte er in gleicher Weise mit Blut. Und Gott macht hier eine sehr wichtige Aussage. Es war überall Blut, Blut auf dem ganzen Buch des Gesetzes, Blut über den ganzen Menschen, Blut über die ganze Stiftshütte, über allen Geräten in der Stiftshütte. Überall war Blut. Es war ein überaus blutiger Ort. Und Gott sagte, es gibt keinen Bund mit mir, ohne dass Blut vergossen wird. Aber all das war gewissermaßen nur eine Vorschau und symbolisch auf das, was kommen sollte. Das ultimative Blutvergießen, das den Menschen Frieden mit Gott bringen würde. Und deshalb heißt es in Vers 22, und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Keine Vergebung, kein Frieden mit Gott. Deshalb ratifizierte Jesus den neuen Bund in Matthäus 26, Vers 28, indem er Folgendes sagte: Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und er sagte damit: Mein Blut wird einen neuen Bund einweihen. Jeder Bund wurde also mit Blut geschlossen, und wenn ein Mensch Frieden mit Gott haben wollte, musste das durch Blutvergießen geschehen. Aber kein Tieropfer konnte wirklich den wahren Frieden bewirken. Es musste das ultimative Opfer von Christus geben, auf das die Tieropfer nur eine Vorschau beziehungsweise Symbole für dieses ultimative Opfer waren. Betrachtet noch einmal Hebräer 13, Vers 20. Es heißt da, es ist das Blut eines ewigen Bundes. Und der mosaische Bund, der alte Bund, war nicht ewig. Er war ein temporärer Bund, ein vorübergehender Bund. Er war nur ein Schatten der Dinge, die folgen sollten. Er wird ersetzt durch den ewigen Bund. Denn mit einem einzigen Opfer hat er, und das ist Jesus Christus, die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Durch dieses eine Opfer bewirkte er eine ewige Errettung. In Hebräer 9, Vers 12 heißt es: Christus ist auch nicht mit dem Blut von Böcken oder Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Und der Priester ging immer wieder hinein und kam wieder raus und musste wieder rein. Und es kam ein Opfer nach dem anderen. Christus dagegen ging einmalig hinein und das war's. Er kaufte für uns eine ewige Erlösung. Eine ewige Erlösung. Wir sehen also in diesem Abschnitt, dass er der Erretter seiner Gemeinde ist. Das ist sein Name und das war sein Werk am Kreuz. Und dann als Ergänzung sehen wir noch einen anderen Ausdruck am Anfang von Vers 20, wo es heißt: Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus Christus den Toten heraufgeführt hat. Oh, das ist ebenso ein sehr wichtiger Aspekt in seinem errettenden Werk. Denn als der Gott des Friedens ihn von den Toten heraufführte, war das die offene Zustimmung des Vaters zu Jesu vollbrachten Werk. Versteht ihr das? Und wir denken an die Auferstehung als ein Mittel für unsere eigene Auferstehung. Wir denken an die Auferstehung als eine Überwindung des Todes, in deren Genuss wir kommen werden. Und das sind auch richtige Denkweisen. Aber da ist mehr. Wir müssen die Auferstehung Jesu Christi einfach als die größte Bekräftigung von Gottes Zustimmung zu seinem Werk der Errettung betrachten. Als Gott ihn von den Toten auferstehen ließ, bekräftigte er damit dass Jesus das erreicht hatte, wofür er ans Kreuz gegangen war. Das errettende Werk Christi wird uns also durch Vers 20 sehr deutlich gemacht. Jesus führt uns durch sein Blut zu einem ewigen Bund und als Reaktion darauf erweckt der Gott des Friedens ihn von den Toten. Und das ist Christus, der laut Paulus in Epheser 2 unser Friede ist. Er ist unser Friede. Er hat Frieden geschlossen. Am Freitag haben wir gesagt, im Treffpunkt in Kolosser 1,20 heißt es, durch das Blut seines Kreuzes. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum es in Lukas 10, Vers 6 heißt, da werden wir als Söhne des Friedens bezeichnet. Also er ist der Erretter seiner Gemeinde. Und hört mir einmal genau zu, was das bedeutet. Diese Gemeinde ist keine menschliche Organisation. Sie ist keine menschliche Organisation. Ebenso wenig wie irgendeine andere Gemeinde Jesu Christi. Und ihr bekommt keinen Zutritt zu dieser Gemeinde, indem ihr euch einfach nur anmeldet. Ihr werdet nicht einfach Mitglieder, weil ihr die Leute mögt, die hier rumhängen. Oder weil ihr denkt, dass ihr irgendwie da ein bisschen Spaß haben könnt. Oder weil es euren Lebensstil verbessern könnte. Oder weil ihr bei einigen der unterhaltsamen Dinge mitmachen möchtet, die wir anbieten. Oder vielleicht gefällt euch sogar die Musik. Oder weil ihr euch da vielleicht besser fühlt. Nein, ihr werdet zu Mitgliedern der Gemeinde Kraft des Opfertodes unseres Herrn Jesus Christus. Der Zutritt ist für all jene, die erlöst sind und durch sein kostbares Blut reingewaschen wurden. Und wir sind nicht diejenigen, die Gemeinde bauen. Er ist der Erbauer. Es ist seine Gemeinde. Er ist der Erretter seiner Gemeinde. Und er bringt Leute in seine Gemeinde. Und in dem Errettersein sind zwei Dinge enthalten, über die ich reden möchte und ihr könnt das aufschreiben. Das erste auf eurem Blatt, er liebt seine Gemeinde. Sein errettendes Werk ist gegründet auf seiner errettenden Liebe. Und wir haben schon von dieser Liebe heute Morgen gesungen. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Er ist Gott, der die Liebesbeziehung mit uns vorherbestimmt hat. Es ist Gott, der das getan hat. Das hat er getan, als wir noch nicht mal existierten. Da hat er schon bestimmt, dass wir ihn lieben sollten. Und als wir ihn noch hassten, und selbst als wir Feinde waren, hat Gott uns durch seine große Liebe mit sich selbst, durch den Tod seines Sohnes versöhnt. Er liebt uns. Es war seine Liebe, die uns erlöste. Seine Liebe, die ihn veranlasst, sein kostbares Blut zu opfern. Und in Epheser 5, 2 stehen wunderbare Worte. Dort heißt es, und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Leute, Christus liebte uns so sehr, dass er sich für uns opferte. Es ist so wunderbar zu wissen, dass man geliebt ist. Er liebt die Gemeinde so sehr, dass er sich für die Gemeinde opferte. Und wir dienen und unser Leben geben, so wie das Beste, das wir haben. Und wenn wir ängstlich werden, weil die Gemeinde nicht all das ist, was sie sein sollte. Und wenn wir sehen, wie Leute uns durch die Lappen gehen oder die Ritzen fallen. Und wenn wir uns fragen, warum das Ergebnis nicht so ist, wie es sein sollte. Und wir als Männer Gottes, seine Diener oder Leiter sagen, oh Herr, dies ist mein Leben. Dies ist doch meine Leidenschaft. Ich gebe alles, was ich habe für diese Sache. Das liegt mir am Herzen, Herr. Dafür lebe ich. Und es ist nicht alles so, wie ich es haben möchte. Möge dann unser Kummer durch die Tatsache gemildert werden, dass er die Gemeinde und die Sache unendlich mehr liebt, als wir es tun. Und wenn mein und dein Herz keinen Trost finden oder findet, wenn ich bekümmert bin wegen derjenigen, die sich nicht so verhalten, wie sie es tun sollten und nicht so reagieren, wie sie reagieren sollten, und ich deshalb bekümmert bin, dann denkt nur daran, wie sehr er, der die Gemeinde unendlich mehr liebt, bekümmert ist und sie dennoch weiterhin liebt. Er liebt seine Gemeinde. Er liebt seine Gemeinde. Und deshalb heißt es auch, dass er die Seinen geliebt hatte. So heißt es in Johannes 13, so liebt er sie bis ans Ende. Er hört nicht auf, seine Kinder zu lieben, nur weil sie versagen. Er hört nicht auf, seine Kinder zu lieben, nur weil sie fallen. Er hört sie nicht auf zu lieben, nur weil sie gleichgültig sind, nur weil sie Gelegenheiten und Ressourcen und Privilegien nicht nutzen. Er hört nicht auf, sie zu lieben. Und dazu müssen wir noch bedenken, dass er derjenige ist, der alles weiß und alles sieht. Und er kennt uns sogar. Und er hört dennoch nicht auf, uns zu lieben. Ja, er kennt uns sogar im Innern. Und er hört nicht auf, uns zu lieben. Und wir finden Trost in der Tatsache, dass er seine Gemeinde liebt. Er legt im Voraus fest, dass er sie lieben würde, bevor die Welt begann. Und er wird dies auch erfüllen, bis die Welt in den kommenden Ewigkeiten neu geschaffen wird. Er liebt uns so sehr, dass er, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Er wirkt in seiner Gemeinde. Er liebt seine Kinder in seine Gemeinde hinein. Er liebt sie dort hinein. Und er liebt sie, während sie in der Gemeinde sind, und seine Liebe steigt zu Gott auf. Epheser 5,2 heißt es, als ein lieblicher Geruch für Gott. Oh, das ist so tröstlich. Er liebt seine Gemeinde. Wir sind geliebte Leute. Und er sagt mir, dass ich seine Gemeinde auch lieben muss, trotz der Dinge, die hier geschehen. Er sagt mir auch, dass ich mich nicht fürchten soll. Denn wenn ich mich um die Gemeinde, die ich liebe, sorge, ist Gottes Sorge um die Gemeinde, die er liebte, unendlich viel größer. Und wenn ich denke, ich habe das Recht, mir Sorgen zu machen, weil ich so viel von mir in die Gemeinde investiere, wie viel von sich hat er in die Gemeinde gegeben, dass er sich ebenfalls so sehr sorgen sollte? Viel mehr als ich. In Offenbarung 1, Vers 5 findet ihr diese vertraute und diese wunderbare Aussage, die wir so gerne singen. Oder ich zumindest. Ich hoffe, euch geht es genauso. In dieser Doxologie, dem Lobpreis, diesem herrlichen Segenswunsch, lesen wir Folgendes. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu einem Königtum und Priestern gemacht hat. Unfassbar. Er liebt seine Gemeinde. Oder übrigens, das ist Gegenwart, das ist ein Präsens. Er liebt sie, er hat sie nicht nur, er liebt sie, er tut das jetzt. Was soll uns von der Liebe trennen? Drangsal? Angst? Verfolgung? Hunger oder Blöße? Gefahr? Das Schwert? Vielleicht das Leben? Nein. Der Tod? Das Schwert? Nein. Engel? Fürstentümer? Gegenwärtiges, zukünftiges, Gewalten, hohes, tiefes? Irgendein anderes Geschöpf? Nein, niemals. Nichts, absolut nichts wird uns trennen. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Leute, das ist so tröstlich für mich. Ihr glaubt das gar nicht. Als ich diese Woche vorbereitet habe, das hat mich so getröstet. Ich halte mich an diesen Dingen einfach fest. Er liebt die Gemeinde weitaus mehr, als ich sie liebe. Und das heißt, dass er diesem Objekt seiner Liebe auch seine Aufmerksamkeit schenken wird. Wow. Zweitens müsst ihr, wenn ihr an ihn als Erretter der Gemeinde denkt, bedenken, dass er die Gemeinde baut. Er ist derjenige, der rettet, aber er ist auch derjenige, der baut. Er bringt uns hinein. Er fügt zu seiner Gemeinde hinzu und er kittet alles solide zusammen, damit es als ein heiliger Tempel für ihn selbst wachsen kann. Und die Textstelle in Matthäus 16 ist einfach so umwerfend, wunderbar. Ich will meine Gemeinde bauen. Was für ein großartiger Gedanke. Es ist nicht unsere Aufgabe, Gemeinden zu bauen. Das ist seine Aufgabe. Es ist nicht meine Aufgabe oder die irgendeines anderen. Es ist nicht unsere Aufgabe, Vorrichtungen oder Mittel oder Systeme menschlicher Weisheit zu erfinden, um die Gemeinde zu bauen. Er wird seine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Übrigens, das ist ein hebräischer Euphemismus für den Tod. Der Tod ist laut Hebräer 2 die ultimative Waffe in der Hand des Feindes.
der die Macht über den Tod hat, als Satan. Und hier sagt er Folgendes. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und das Schlimmste, was geschehen könnte, sie zu töten, wird sie nicht überwältigen. Wenn ihr die Gemeinde tötet, verbreitet ihr nur Gottes Herrlichkeit. Das ist alles. Ich werde meine Gemeinde bauen. Was ist mit uns und mit mir? Wisst ihr, ich will einfach ein Teil sein von dem, was er baut. Und das ist alles. Ich will einfach ein Teil der Gemeinde bauen, die er baut. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir nach dem vorgehen, wie uns es dieses Buch sagt. Ja, wie es die Bibel selbst sagt. Wir wollen nicht irgendetwas tun, was uns in Verwirrung bringt. Wir wollen nicht alle menschlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um die Gemeinde zu bauen. Denn wenn wir das machen, dann wissen wir letztlich nicht mehr, ob ich die Gemeinde gebaut habe oder er sie gebaut hat. Wir wollen nicht mit ihnen in Konkurrenz treten. Damit wollen wir nicht leben, dass wir irgendwas zusammenschustern. Ich will einfach nur einen Teil an dem haben, was Gott macht. Und er baut und tut das. Das ist so wunderbar. Er sagt nicht, ich baue die Gemeinde, sondern ich werde meine Gemeinde bauen. Was für eine großartige Wahrheit. Er ist der Eigentümer, er besitzt sie. Der Herr Jesus Christus. Er hat sie mit seinem eigenen kostbaren Blut erkauft. Sie ist sein Eigentum und er baut sie. Und wollt ihr noch etwas wissen? Er erweitert diese Gemeinde täglich um diejenigen, die errettet werden soll. Der Bau der Gemeinde ist seine Aufgabe. In Johannes 10 sagt er, ich kenne meine Schafe. Meine Schafe kennen mich. Sie hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Meine Schafe. Das gefällt mir wirklich sehr. Denn wir gehören zu ihm. Er ist der Erbauer, er ist der Eigentümer, der Käufer, der Eckstein, das Fundament, der Besitzer. Es ist seine Gemeinde. Sie wird mit einer Gewissheit und Garantie gebaut. Denn Jesus gibt mit seinem Wort hier eine Verheißung. Es ist mit einer Verheißung verbunden, die nicht fehlschlagen kann. Entgegen jeglicher Opposition, entgegen allen Drohungen, entgegen aller Weltlichkeit, entgegen allen menschlichen Unzugänglichkeit, entgegen aller Gleichgültigkeit, Apathie, Abtrünnigkeit, Liberalität, allem Denominationalismus und allen anderen Ismen und Schismen und Verrenkungen, ja, wird der Herr seine Gemeinde bauen. Wunderbar, er baut seine Gemeinde. 1. Korinther 3 besagt, ihr seid Gottes Bau. Ihr seid Gottes Bau. Und Epheser 2 heißt es, ihr werdet auferbaut zu einem heiligen Tempel, einer Wohnung Gottes im Geist. Und Paulus sagt zu Timotheus, ich schreibe dir, damit du weißt, wie du dich in der Gemeinde des lebendigen Gottes verhalten sollst. Es ist seine Gemeinde. Er ist also der Erretter und er liebt und er baut seine Gemeinde. Zweitens, Hebräer 13,20, ist er der Hirte. Oh, das ist so ein wunderbarer Gedanke. Er ist der große Hirte der Schafe, heißt es da. Als der Erretter liebt er und baut er, als der Hirte hat er einzigartige und besondere Funktion. Aber zuerst wollen wir darauf hinweisen, dass er der große Hirte ist. Im Gegensatz zu allen anderen, die nur irdisch sind. Ja, diese Unterhirten, die paar Unterhirten, die sind nur irdisch. Er ist der große Hirte. Im Psalm 77, 21 heißt es, du führst dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Und Mose und Aaron waren Hirten, aber sie waren nicht große Hirten. Im Neuen Testament wird Jesus dreimal als Hirte bezeichnet. Johannes 10, der gute Hirte, 1. Petrus 5, der oberste Hirte. Und hier in Hebräer 13 ist er der große Hirte. Guter, oberster und großer Hirte. Und in der Schrift gibt es mindestens ein halbes Dutzend Stellen, wo die Bibel gottlose Menschen als Nation mit diesem Titel identifiziert. Sie waren wie Schafe ohne, was? Ohne Hirten. Wir aber sind eine Herde mit einem großen Hirten. Nun, es ist unser Bestreben, den Hirtendienst in der Gemeinde zu verbessern und auch zu erweitern. Und manchmal realisieren wir, dass wir gewisse Leute sich nicht beteiligen Und sie tun nicht das, was sie versprechen, und wir verlieren auch einige Leute, und mitunter sind da Leute, die wir längere Zeit schon nicht mehr gesehen haben, und wir fragen uns, wo sind die eigentlich geblieben? Und wir versuchen sie dann ausfindig zu machen, und wir kümmern uns um ihre Probleme und Verehrungen, und manchmal ist man so herausgefordert, dass man fragt, Herr, wie können wir diese Leute im Auge behalten? Und wie können wir sie recht weiden? Sie kommen mehrere Wochen lang nicht. Wir fragen, wo sind sie? Sind sie krank? Sind sie auf Reisen? Sind sie vielleicht in Rebellion? Haben sie vielleicht immer Sonntagsdienst? Sind sie überhaupt wirklich gläubig? Diese Fragen stellen wir uns ständig. Und das sind Zeiten, in denen sich unser Herz bekümmert. Und sage euch, manchmal nach einer Besprechung mit meinem Mitältesten denke ich, wie können wir nur die Gemeinde besser leiten und weiden? Das sind Fragen, die wir uns stellen. Aber unser Trost ist dann das Wissen um folgende Wahrheit. Der große Hirte hütet seine Schafe. Vielleicht sind wir manchmal der Meinung, dass wenn jemand gerettet wird und nicht anschließend treu in die Gemeinde kommt, er sein Heil verlieren wird. Ja, das sind Gedanken, die wir haben, dass wir dem Heiligen Geist irgendwie als Hebamme helfen müssten. Ja, so, dass wir die Leute nicht einfach dem Herrn überlassen können. Dass wir sie in ein Programm unbedingt sofort einbinden müssen. Und wir liegen damit nicht völlig falsch. Versteht mich nicht falsch, sofern wir begreifen, dass wir alle Werkzeuge einsetzen wollen. Aber wisst ihr was? Der Herr ist der Hirte. Und ich werde mir in diesen Situationen keine Sorgen über seine Schafe machen. Ich werde vielmehr alles in meiner Macht Stehende tun, um involviert zu sein. Aber es sind seine Schafe. Ihr seid seine Schafe. Und ich will dem treuen sein, was er mir gibt. Aber hört mir zu, ich kann nicht bei klarem Verstand bleiben und ich kann diese geistige Gesundheit nicht bewahren, wenn ich das Gefühl habe, letztlich die Verantwortung für euch zu haben und euer Seelenheil. Kann ich nicht, da würde ich verrückt werden. Und ich gebe mein Ganzes nicht, weil ich denke, alles hängt von mir ab. Das tut es nicht. Ich diene dem Herrn und lehre das Wort Gottes oder was auch immer nicht, weil ich mich für die Gemeinde und deren Existenz verantwortlich fühle. Ich gebe mein Leben, weil ich einfach Teil dessen sein will, was Christus tut. Und das ist alles. Das ist alles. Wisst ihr was? Er baut seine Gemeinde mit mir und auch ohne mich. Ganz richtig. Er wird seine Gemeinde auch ohne mich bauen können. Aber wenn ich mich weigere, wisst ihr was? Dann verliere ich nur dabei. Das ist mein Verlust. Denn es gibt nichts Freudigeres, als in diesem Dienst zu stehen. Mein Dienst für Christus. Und unser aller Dienst für Christus ist nicht dazu da, Gott bei dem zu helfen, was er sonst nicht tun könnte. Glaubt ihr, er braucht uns? Er braucht uns nicht mal. Es ist dazu da, Teil dessen zu sein, was er tut. Und das ist eine große Freude. Wer will das schon verpassen? Ich nicht. Wir verrichten den Hirtendienst also vom ganzen Herzen, so gut wir können. Aber wenn uns die Mittel ausgehen und wir nicht wissen, was wir tun oder sagen sollen und wir einfach nicht wissen, wie wir uns um Leute kümmern sollten und ihre Bedürfnisse stillen sollen, die gestillt werden sollten, müssen wir uns zurücklehnen und sagen, gut, dass es den großen Hirten unserer Seelen gibt. Stimmt's? Geht es euch nicht genauso? Das ist der Punkt, wo die menschlichen Ressourcen zum Ende kommen. Und da ist er immer noch der große Hirte. Der oberste Hirte, der gute Hirte. Als solche tut er zwei Dinge. Erstens, er rüstet euch zu. Er rüstet euch zu. Warte einmal Vers 21, Hebräer 13. Der große Hirte der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes rüstet euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Der Grund dafür, dass er uns im Heil vollkommen gemacht hat, der Grund dafür, dass er uns in sich selbst zu errettender Vollkommenheit geführt hat, war der, dass wir seinen Willen tun sollen. Er macht uns vollkommen, damit wir seinen Willen tun. Er rüstet uns aus, damit wir seinen Willen tun. Und das ist so wunderbar. Er verwendet sein Wort, um uns zu formen und uns nach seinem Willen zu gestalten. Die Schrift ist laut 2. Timotheus 3, 16 zu welchem Zweck gegeben? Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei. Zugerüstet, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Und deshalb hat er uns sein Wort gegeben. Und dann hat er uns auch begabte Männer gegeben, Epheser 4, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen. Er gibt uns also das Wort, und nicht nur das Wort, sondern er gibt uns auch ein paar einzigartig begabte Männer, die uns das Wort vermitteln können. Und schließlich gibt er uns auch Prüfung. 1. Petrus 5,10 heißt es, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, möge der Herr euch völlig zubereiten. Er gibt uns Prüfungen, in denen das Wort wirken kann. Im Johannesevangelium Kapitel 15 heißt es, das Wort ist wie ein Messer und es bestutzt uns. Ja, dieses Beschneiden im Weinberg, das ist das Bild da. Es stutzt uns zurecht. Ihr nehmt also das Wort, das uns individuell und uns von begabten Männern gebracht wurde. Er nimmt dieses Wort und dann kommt der Herr und bringt uns Leid. Und nachdem ihr eine Weile gelitten habt, lässt der Herr uns Prüfungen, Versuchungen und schmerzhaftes Leid erdulden. Warum? Weil das das Umfeld ist, in dem wir gezwungen sind, das Wort anzuwenden. Das ist der Prozess der Läuterung oder Reinigung. Seht ihr, wenn ich einen Kampf austrage, wenn ich mit der Sünde kämpfe und mit Leiden, wenn ich Angst, Schmerzen oder wenn ich Trauer in meinem Leben durchmache, wenn ich Zeiten des Kummers durchmache, sind das genau die Zeiten, in denen ich erlebe, wie die Hässlichkeit meiner eigenen Sündhaftigkeit in mir emporsteigt. Und ich lerne, die Sünde noch mehr zu hassen. Und das sind die Zeiten, wenn ich Gott vielleicht in Frage stelle und anzweifle und ich lerne, meine eigenen Zweifel und meine eigenen Sündhaftigkeiten mehr zu hassen. Ihr Lieben, das sind die Zeiten, die mich in die Knie zwingen. Und Leute, das ist gut so, wenn wir in die Knie gehen. Sei denn, wir haben Knieschmerzen, ja. Die Zeiten, wenn ich Gott nahe sein will, und das ist gut, das ist wirklich gut. Die Zeiten, wenn ich mich nach dem Himmel sehne und nach Erlösung von dieser Welt, und das ist auch gut. Und deshalb bewirkt Leiden etwas Gutes, seht ihr? Deshalb bringt uns der Herr Leiden, weil sie etwas Gutes bewirken. Verkündiger bringen das Wort, aber wir sind nicht dazu bestimmt, das Leiden zu bringen. Lasst euch nicht verwehren, worin eure Aufgabe besteht. Der Herr wird sich selbst um Leiden kümmern. Wir bringen lediglich das Wort und ihr auch. Der Herr rüstet also zu, er baut auf und stärkt. Er allein gibt uns die Kraft des Heiligen Geistes. Es sagt in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Und Johannes 15 sagt er, ihr werdet ausziehen und viel Frucht bringen. Johannes 7 heißt es, und aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und so rüstet er seine Gemeinde zu. Leute, das ist einfach unbeschreiblich gut. Er tut es selbst. Das könnte kein Mensch tun. Und wir haben Kurse der Zurüstung und wir haben darüber gesprochen, wir machen Jüngerschaft und wir helfen euch, Evangelisation, den Prozess der Evangelisation zu verstehen. Die ganze Zeit arbeiten wir so viel wir können und denken dabei daran, dass der Herr letztlich durch diese Worte seine Gemeinde selbst zurüstet. Er tut das durch das Wort, durch Prüfung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Leute, das ist so wunderbar. Und es obliegt nicht uns. Wir tun unser Bestes, weil wir wirklich Teil dessen sein wollen, was er macht. Denn es gibt kaum ein größeres Privileg. In Epheser 5, 29, ein Vers, der in der Regel für Diskussionen über die Ehe verwendet wird, geht es in Wirklichkeit mehr als alles andere um die Gemeinde. Dort heißt es, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Der Herr nährt und pflegt die Gemeinde. Oh, zwei wunderbare Worte. Nähren bedeutet zu speisen und pflegen bedeutet mit Körperwärme zu wärmen. Das ist das Wort. Mit Körperwärme zu wärmen. Das wäre wie eine stillende Mutter für uns. Der Begriff pflegen wird in 1. Thessalonicher 2,7 für eine stillende Mutter verwendet. Und es ist, als würde der Herr seine geliebten Kinder aufnehmen und sie stillen und pflegen und wärmen. Es bedeutet, mit Körperwärme zu wärmen, zu schmelzen oder zu erweichen. Und das signalisiert Intimität. Er wärmt uns. Der Herr kommt und hütet uns, er nährt uns, er wärmt uns, er zerschmilzt uns, damit er uns neu formen kann. Ein wunderbarer und faszinierender Gedanke. Er wirkt. Und das ist eine tröstliche Sache. Wenn mir die Mittel ausgegangen sind, wenn mir die Ideen ausgegangen sind und wenn ich in meinen Gedanken bis ins Tiefste hinein frustriert bin und frage, Herr, wie bringen wir die Leute dazu, sich mehr zu engagieren? Wie bringen wir sie dazu, dass sie sich weiterentwickeln, besser zugerüstet sind, dass sie treuer sind, dass sie wachsen und reifen? Herr, wir brauchen neue Wege, um das zu tun. Stärkeres Engagement. Und ich beziehe Trost aus der Tatsache, dass Gott sich dieser Sache annimmt. Er bringt seine Gemeinde voran. Er rüstet seine Gemeinde zu. Er nährt und pflegt seine Gemeinde. Ein großer Trost. Und zweitens, interveniert er als Hirte für seine Gemeinde. Er interveniert. Er tritt ein für seine Gemeinde. Ebenso wie ein Hirte ausziehen und einen gefährlichen Wolf abwehren würde, wehrt der Herr Jesus Christus den Feind ab, der ständig vor den Thron Gottes kommt, um die Brüder zu beschuldigen. Er kommt vor den Thron Gottes, um uns zu beschuldigen, so wie er es einst bei Hiob tat. Und Jesus eilt zu unserer Rettung und verteidigt uns. Er ist unser Verteidiger. Er ist unser Beistand, unser Fürsprecher, unser Advokat. Er hat Mitgefühl mit uns. Er ist unser Sympathisant. Er ist unser Hohepriester. Welch wunderbare Gedanken. In Johannes 17 seht ihr Jesus, wie er zum Vater betet und sagt, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast. Damit sie eins seien. Heiliger Vater, ich bitte, dass sie eins sein mögen mit dir, gleich wie ich eins bin mit dir. Und in diesem wunderbaren Abschnitt betet er für die Sein. Und ihr seht im ganzen Neuen Testament immer wieder sein Werk als den hohen Priester. In 1. Johannes 2 heißt es, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Ist das nicht wunderbar? Ich bin so froh dafür. In anderen Worten, wenn ihr sündigt und die Anschuldigung eurer Sünde vor den Thron Gottes gebracht wird, steht Jesus dort als euer Beistand und sagt, Vater, für diese Sünde habe ich bereits bezahlt. Mein Blut deckt diese Sünde bereits schon ab. Und deshalb können wir als Gottes Auserwählte nicht wegen der Sünde verklagt werden. Wird Gott euch als seine Auserwählten diese Sünde vorhalten, wenn er euch doch auserwählt hat? Nein. Wird er sie euch vorhalten, wenn er euch bereits gerechtfertigt hat? Nein. Wird der Gott, der euch einst gerechtfertigt hat, euer Konto mit irgendeiner Sünde belasten? Absolut nein. Gibt es Informationen, die er nicht bereits hatte? Oder gibt es ein höheres Gericht als Gott? Auch das müssen wir verneinen. Wird Christus, der eure Sünde in seinem Leib am Kreuz trug, euch verurteilen? Nein. Keineswegs. Und deshalb gibt es Christus, der immer für uns eintreten wird, intervenieren wird. Er interveniert also für seine Gemeinde. Er spricht zum Vater auch für unsere Bedürfnisse, weil wir alle Bedürfnisse haben. Er ist kein hoher Priester, der die Gefühle unserer Schwachheit nicht berühren und fühlen könnte, denn er war in allen Dingen ebenso versucht wie wir. Und dennoch ohne Sünde. Er weiß genau, was wir durchmachen und deshalb ist er in der Lage, uns Beistand zu leisten oder zu helfen, heißt es in Hebräer 2,18. In Hebräer 7,25 heißt es, er ist ein vollkommener hoher Priester, der für immer lebt, um für uns einzutreten. Oh, er war hungrig, er war durstig, er war überwältigt von Müdigkeit, von Schlaf, er schlief, er wurde unterwiesen, er wuchs, er wurde geliebt, er wurde gehasst, er liebte, er hasste, er wurde verwundet, er staunte, er war froh, er war traurig, er war wütend, er war entrüstet, er war sarkastisch, er trauerte, er war bekümmert, er war überwältigt von künftigen Ereignissen und er praktizierte seinen Glauben. Er las die Schrift, er betete die ganze Nacht, er schüttete sein Herz aus über die Schmerzen der Menschen und er weinte bitterlich. als sein eigenes Herz schmerzte. Er hat alles erlebt. Verständnisvoll, mitfühlend. Unser Verteidiger, ein großartiger Gedanke. Er ist unser treuer hoher Priester. Er leistet immer Fürbitte. Und so sehen wir ihn als Hirten, der einerseits speist in einer Art von nährender und pflegender Beziehung, um seine Gemeinde zuzurüsten, damit sie seinen Willen tut. Und in einem anderen Sinne interveniert er für uns, um dafür zu sorgen, dass uns nie etwas vorgeworfen werden kann. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1,7, der Heiland und Hirte seiner Gemeinde. Drittens ist er der souveräne Herr seiner Gemeinde. Betrachtet noch einmal den Text, Hebräer 13,20, und achtet auf das Wort Herr. Im Neuen Testament wird Kyrios 92 Mal verwendet und wir könnten verschiedene Nuancen der Bedeutung dieses Wortes diskutieren, aber eine Sache ist immer sehr deutlich. Wenn im Neuen Testament in Bezug auf den Sohn Gottes Herr verwendet wird, bedeutet es immer der Souveräne. Er ist der Lenkende. Er ist derjenige, der die vollkommene Autorität besitzt. Er ist der Herr. Er ist der Herrscher seiner eigenen Gemeinde. Und am Ende von Epheser Kapitel 1 lesen wir, dass Gott alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben hat, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Er ist für alles zuständig. Auch Kolosser 1, Vers 19 sagt im Prinzip dasselbe. Dort heißt es, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Und deshalb, so heißt es in Vers 18, ist er das Haupt der Gemeinde. Er ist der Anfang. Er ist der Prototokos, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Und das Konzept des Herrn hat also mit der Tatsache zu tun, dass Jesus der Souveräne ist, der souveräne Herr. Und das kommt in der Gemeinde wiederum auf zwei verschiedene Weisen zum Ausdruck. Erstens, könnt ihr auch einfüllen, er herrscht über seine Gemeinde. Er herrscht über seine Gemeinde. Als Herr seiner Gemeinde herrscht er auch über seine Gemeinde. Und wenn irgendjemand euch mal fragen sollte, wer für die Bibelgemeinde Berlin verantwortlich ist, dann sagt er ihnen, dass es der Herr Jesus Christus ist. Leute, das ist keine spöttische Bemerkung. Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde. So steht es in Epheser 5,23. Und das Wort, das hier verwendet wird, ist Kephale und bedeutet quasi im Gedanken nach, der Erste zu sein, hervorzustechen, überlegen zu sein oder der Entscheider zu sein. Derjenige, der Entscheidung trifft. Und auch hierin steckt wieder der Gedanke des Herrschens und des Herrschers. Er ist das Haupt seiner Gemeinde. Er wird an etlichen Stellen im Neuen Testament auch wiederholt als dieser. Und als Haupt hat er die Autorität über seine Gemeinde. Er herrscht in seiner Gemeinde. Und er steht in Offenbarung 1, ihr seht das auch dort, wie er zwischen den Leuchtern umherwandelt, von denen jeder seine Gemeinde repräsentiert. Und er stutzt die Leuchter zurecht und kommt mit Füßen wie schimmerndes Erz, als glühten sie einher, mit durchdringenden Augen, während er die Sünde aufspürt, die in der Gemeinde ausgemerzt werden muss. Er ist der Herr seiner Gemeinde. Und deshalb steht in Matthäus, wo es um die Schritte zur Gemeindezucht und um den Umgang mit Sünde geht, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und es geht dabei nicht um ein Gebetstreffen. Es geht um zwei oder drei Zeugen, die die Sünde von jemandem bestätigen, der der Gemeindezucht unterworfen wurde. Der gesamte Abschnitt befasst sich mit der Gemeindezucht oder korrektiver Gemeindeseelsorge. Und Jesus sagt, zögert nicht, das zu tun. Denn wenn ihr die richtigen Zeugen zusammenruft und die Sünde bestätigt, müsst ihr euch nicht zurückhalten. Denn ich bin eurer Mitte und übe die Gemeindezucht zusammen mit euch aus. Ihr bindet also nur auf der Erde, was bereits im Himmel gebunden wurde. Und ihr löst nur auf der Erde, was bereits im Himmel gelöst wurde. Und ihr handelt im Namen Christi. Eine großartige Wahrheit. Er herrscht über seine Gemeinde und er tut das durch die Pluralität gottesfürchtiger Männer. Und deshalb bin ich nicht der einzige Hirte. Wir streben sogar eine Vielzahl von Hirten an. Und gemeinsam verfolgen wir ein einziges Ziel. Unser einziges Ziel besteht darin, das zu tun, was Christus von uns will. Wir wissen vieles, was wir nach seinem Willen tun sollen, denn es steht wo geschrieben? In der Heiligen Schrift. Und wo das Buch nicht spricht und wir zu einem bestimmten Thema keine Informationen in der Schrift haben, obliegt es uns, den Willen Gottes zu beurteilen, im Gebet durch Nachdenken geduldig zu warten, bis Gott uns klar macht, was für uns vorgesehen ist, was er für uns vorgesehen hat. Deshalb soll eine Entscheidung unter den Ältesten auch immer nur einstimmig getroffen werden. Da gibt es keine Demokratie, weil Gott nur einen Willen hat. Und es obliegt uns allen als Unterhirten von Jesus Christus zu wissen, worin dieser Wille Gottes besteht. Es obliegt uns zu wissen, was Christus in seiner Gemeinde tun will. Und wir werden seinen Willen erforschen, bis wir alle uns verstehen und wir alle verstehen, was er von uns will. Christus herrscht also über seine Gemeinde. Weder ich will diese Verantwortung für mich selbst, noch Pascal, noch will sie irgendein anderer klar denkender Mensch. Es ist schlimm genug, Rechenschaft für das eigene Leben abzulegen, ohne noch für eine ganze Schar anderer verantwortlich zu sein. Also suchen wir nach dem Willen Gottes durch Gebet, bis der Heilige Geist uns seinen Willen offenbart. Aber er ist der Herrscher über seine Gemeinde. Und das Einzige, was wir tun wollen, ist, sein Willen zu ermitteln. Und das ist alles. Wir wollen seinen Willen herausfinden. Deshalb halten wir uns an die Bibel. Leute, das vereinfacht die Sache. Zweitens, wenn wir an den Herrn Jesus Christus, an seiner Gemeinde denken, herrscht er nicht nur, sondern er lehrt sie auch. Er lehrt sie. Er lehrt seine Gemeinde. Und das ist Teil seiner Herrschaft. Er hat Autorität, die er in allen Angelegenheiten ausüben kann. Und er hat Autorität, die er in der ganzen Wahrheit offenbaren kann. Er ist unser Lehrer. Sein Wille wird durch sein Wort offenbart. Wohl wird sein Wille durch menschliche Instrumente offenbart, aber er ist der Lehrer. Im Johannesevangelium sagte er sogar mehrere Male zu den Jüngern, dass dies der Fall sein würde. In Johannes 14, 20 sagte er, ihr werdet erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ihr werdet diese Dinge wissen. Ihr werdet viele Dinge wissen. Nun, wie werdet ihr diese Dinge wissen? Vers 26, Johannes 14, 26, der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Kapitel 15, 26, wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir Zeugnis geben. Er wird euch von mir erzählen. Er wird euch alles erzählen, was ihr wissen müsst. Und Kapitel 16, 12 sagt nochmals, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wunderbarer Name für den Heiligen Geist, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von den Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Ihr seht also, der Herr leitet also weiterhin alles, er herrscht und er lehrt seine Gemeinde durch das Wort und den Heiligen Geist. Durch das Wort und den Heiligen Geist. Und wenn wir also zum Wort Gottes gehen, dann sehen wir, was im Wort deutlich ist und wir stützen uns dabei auf den Heiligen Geist. Das steht in 1. Johannes 2, Vers 20 und 27, wir wurden von Gott gesalbt. Ja, wir brauchen keine menschlichen Lehren. Wir wurden von Gott gesalbt. Das Nichtbrauchen von menschlichen Lehren bezieht sich auf irdische und weltliche Lehre außerhalb des Reiches Gottes, die das Wort Gottes nicht kennen. Wir brauchen diese Art von Weisheit nicht, denn wir sind von Gott gesalbt. Und diese Salbung ist nichts anderes als wer? Der Heilige Geist. Wir haben also das Wort Gottes und den Autor, den Geist Gottes, der die Wahrheit durch begabte Männer Gottes zu Papier brachte und so leitet Christus seine Gemeinde. Leute, und ich bin nicht hier, um meine Meinung über irgendetwas zu sagen. Dann holt mich hier runter, wenn das so der Fall sein sollte. Ich bin nicht hier, um über gesellschaftliche Probleme zu sprechen, die nicht in Beziehung zu Gottes Wort stehen. Ja, ich bin nicht hier. Ich bin hier, um euch Zugang zum Wort Gottes zu geben, damit ihr Gottes Willen und das Herz des Heilands erfahren und kennen könnt, damit seine Gemeinde gelehrt wird. Ich bin im gewissen Sinne der Kellner oder nur ein Kellner. Ich habe die Mahlzeit nicht zubereitet. Meine Aufgabe besteht nur darin, sie auszuliefern, ohne etwas dabei durcheinander zu bringen und dafür zu sorgen, dass sie heiß bei euch ankommt. Ja? Und nicht zuletzt ist es nicht nur der Heiland, der seine Gemeinde liebt und aufbaut, und der Hirte, der seine Gemeinde zurüstet und für sie interveniert, und der souveräne Herrscher, der über seine Gemeinde herrscht und lehrt, sondern auch er ist der Heiligende. Der Heiligende, der seine Gemeinde läutert und verherrlicht. Er ist der Heiligende, der seine Gemeinde läutert und verherrlicht. Betrachtet einmal Vers 21, und wir kommen gleich zum Ende, wir sind fast durch, Leute. Das ultimative Ziel besteht darin, in euch zu wirken. Seht ihr, es ist so gut zu wissen, dass er in uns wirkt. Er ist derjenige, der heiligt, er ist derjenige, der uns von Sünde absondert. Er ist derjenige, der uns läutert, reinigt. Und er ist derjenige, der uns dazu veranlasst, ihm für immer und ewig die Ehre zu geben. Er ist derjenige, der heiligt, läutert und verherrlicht. Wisst ihr, wir machen uns manchmal Sorgen um Dinge, genau wie ihr das sicherlich auch tut. Ihr seht jemanden, der Christ ist, aber es gibt Sünde in seinem Leben. Und ihr macht euch einfach Sorgen darum. Ihr wollt sehen, dass er diese Sünde abschüttelt und ihr konfrontiert ihn damit. Vielleicht wird der Prozess der Gemeindezucht eingeleitet. Und wir sind gerade in einer solchen Situation, wo wir Gemeindezucht üben müssen. Und derartige Dinge können euer Herz so betrüben. Und der einzige Trost, den ihr habt, sofern die gezüchtigte Person überhaupt ein Kind Gottes ist, ist der, dass Jesus der Läuterer der Gemeinde ist, der Reiniger. Vielleicht wird seine Gemeinde durch Entfernung des Sünders gereinigt, geläutert. Vielleicht wird er seine Gemeinde durch den Tod eines untreuen Gläubigen läutern, wie in 1. Korinther Kapitel 11 oder 1. Johannes 5. Vielleicht wird er seine Gemeinde läutern, indem er diese Christen stärkt und ihn zur Heiligkeit bringt. Das ist seine Sache. Aber es ist sein Ziel, das zu tun. Und so steht es in Epheser 5. Hört einmal, was da steht. In Epheser 5, 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und für sich selbst hingegeben hat. Warum hat er das getan? Damit er sie Vergnügen hatte? Nein. Damit er sie heilige. Damit er sie heilige. Abgesondert von der Welt, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Er will, dass seine Gemeinde rein und sauber ist, damit er sie letztendlich sich selbst verherrlicht darstelle. Das ist die Ehre der Gemeinde. Er läutert sie, um sie zu verherrlichen, damit Jesus eine unbefleckte Braut ohne Runzeln und derartiges bekommt. Eine heilige und eine makellose Gemeinde. Er ist also Läuterer und Verherrlicher. Er läutert und letztendlich verherrlicht er. Und Verherrlichung ist einfach die ultimative Läuterung. Versteht ihr das? Die letztendliche Läuterung ist die Verherrlichung Gottes, wenn wir bei ihm sind. Eines Tages werden wir etwas zum ungetrübten Lobpreis und der Ehre Gottes sein. Und durch Jesus Christus wird der Gott des Friedens dann für immer und ewig Ehre erhalten. Und zwar von uns. Christus läutert. Und er wirkt aktiv, indem er läutert und eliminiert, aussortiert und ausschneidet. Leute, das ist so tröstlich zu wissen. Und er wird uns verherrlichen. Und wenn wir in den Himmel kommen, Leute, werden wir alle vollkommen sein. Unbefleckt und makellos. Nun, ich hoffe, es bringt euch genauso viel Hoffnung, wir haben über Hoffnung geredet, auch diese Dinge zu hören, wie auch mir, dass wir in diesen ganzen Angelegenheiten wirklich nicht allein sind. Lass mich noch einmal kurz zusammenfassen. Das sind zentrale Gedanken, hört gut zu. Wir tun nicht das, was Christus nicht tun kann. Wir bauen die Gemeinde nicht, weil es für ihn nötig ist, dass wir bauen. Wenn die Bibelgemeinde heute aufhören würde zu existieren, dann ist sie halt weg. Aber es würde niemals die Gemeinde Jesu Christi hindern, voranzuschreiten. Wenn wir als Älteste und als Diakone alle zusammen tot umfallen würden, würde die Gemeinde dennoch voranschreiten. Er braucht uns nicht, um seine Gemeinde zu bauen. Und vielleicht fragt ihr uns, na, warum sind wir denn überhaupt dabei? Warum geben wir uns überhaupt Mühe? Und ich sag's euch, weil es keine bessere und schönere Aufgabe gibt, die wunderbarer und faszinierender, herrlicher, freudebringender ist und die Seele mehr befriedigt, als ein Teil dessen zu sein, was Jesus Christus für seine Herrlichkeit tut. Vor vielen Jahren kam ein Reporter zur Baustelle der St. Paul's Cathedral in London. Und in einem Artikel über den Bau dieser großartigen Kathedrale wollte er etwas schreiben. Und er fragte einen der Männer dort, der einen Haufen Steine in der Hand hielt. Und er fragte, was tun Sie dort? Oder was tun Sie hier? Und dieser antwortete, können Sie das nicht sehen, was ich tue? Ich lege Steine hier, um dieses Ding zu bauen. Einfach immer mehr, die ganze Zeit. Ich schleppe einfach Steine. Und er ging zu einem zweiten Mann und sagte, was tun Sie hier? Dieser antwortete, ich verdiene mir meinen Lebensunterhalt. Ich habe eine Familie, etliche Kinder. Ich verdiene mein tägliches Brot. Und dann ging er zu einem dritten Mann und fragte auch diesen, was tun Sie hier? Oh, erwiderte dieser, ich helfe Sir Christopher Wren, die St. Paul's Cathedral zu bauen. Leute, das ist eine andere Perspektive, oder? Was tust du hier? Was tust du hier? Verlegst du einfach nur Steine nach dem Motto, oh, ich muss das ja tun? Oder willst auch du dir damit etwas verdienen, nach dem Motto, ich bin schließlich Christ, ich muss ja irgendwas Geistliches tun? Nein, meine Lieben, eure Antwort sollte sein, ich bin ein Teil von Christus und baue unter seiner Leitung sein ewiges Reich. Was für ein prächtiger Gedanke. Amen. Lasst uns beten.